Liebe, Sex, Tod. Der Podcast mit Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Julian Hutter.
Da sind wir wieder. Wir haben eben gerade eine Folge abgebrochen, weil uns selber langweilig wurde beim Aufnehmen der Folge. Und wir dachten, eigentlich brauchen wir ein anderes Thema. Heute ist das Thema Spontanität. Also ich gehöre noch zu der Generation, die so aufgewachsen wurde. Ja, wenn man etwas anfängt, muss man es auch durchziehen. Und eigentlich ist das total falsch. Wenn man etwas anfängt, muss man es überhaupt nicht durchziehen. Wenn man mittendrin merkt, das passt mir nicht, das Essen schmeckt mir nicht, dann isst man es nicht zu Ende, sondern hört auf zu essen. Ich musste früher noch, wenn ich bei meinem besten Freund war, da wurde zu Ende gegessen und danach gab es erst das Trinken. Und also das ist halt alles so eine Sache. Und ich glaube, wir sollten nie aufhören, spontan zu sein, auch wenn es schwierig ist. Und also ist unser Thema Spontanität, Ulf.
Ich finde das ein super Thema, weil ich glaube, die also wenn man das jetzt im großen Spiegel so auf unser Land sieht und auch auf unser Theater und sowas, fehlt es da richtig. Also wir haben uns so verregelt und so machen sonst ist schwierig, irgendwie spontan was zu machen. Es gibt so viele Gesetze, die das alles verbieten. Wie schnell wurde West-Berlin aufgebaut oder Deutschland und wie lange dauert jetzt hier am Kudamm dieser Kudamm-Karree wieder hochzukriegen? Das heißt schon, es hat 6 Jahre Verspätung. Also es ist alles schon pervers und das ist das ganz Große und ich finde, im Kleinen muss man sich da auch mal in die Nase fassen, dass das ein echt ein Lebenselixier ist.
Das finde ich spannend. Wir wollen nicht allzu politisch werden, aber ich finde, das hat ja die Corona-Zeit gezeigt, wie schnell eigentlich Dinge umzusetzen sind, auch im Föderalismus, auch in der Demokratie. Da wurden ja von heute auf morgen Dinge verboten oder Dinge anders gemacht und Dinge umgesetzt. Und das hätte man sich auch danach nochmal gewünscht, aber das geht ja jetzt irgendwie nicht mehr. Oder? Also das finde ich verwunderlich, dass man dann sagt, ja, da müssen wir jetzt erst schauen und Etat und wie man das machen. Also vielleicht ist auch also ganz
aber
bestimmt.
Aber ist das ein gutes Beispiel? Das war ja eigentlich ein Zeichen für, es wurden ja eigentlich für eine Verbotskultur, ne? Es wurden ja eigentlich nur Sachen verboten. Ne?
Genau, ich will noch nicht sagen, dass es gut war. Ich sage nur, es hat gezeigt, wie schnell Dinge in der Praxis möglich sind umzusetzen.
Ist irre, ne?
Also, das meinte ich damit.
Aber in der Praxis ist die Verbotskultur, das geht immer alles schnell. 11. September, das schöne Geschirr in den Flugzeugen, verboten, bis heute in der Economy nicht zurückgekommen, angeblich, weil man ja das Flugzeug damit was aufschneidet.
Aber in der ersten Klasse gibt's es.
Aber in der ersten Klasse ist es schön, oder Business Klasse heißt es, glaube ich. Ne? Es gibt auch eine erste Klasse. Ich bin noch nie erste Klasse geflogen. Also in der Business-Class sozusagen gibt es auf jeden Fall das echte Geschirr wieder, als ob ein Terrorist sich nicht das leisten könnte, Business-Class dann zu fliegen. Also so und ja, zum Thema spontan, aber Spontanität ist auch zu sagen beim Sex.
Heute nicht. Man sieht,
bist du dann einer der, wir waren ja mal zusammen, aber also weißt du, was das für ein Drama war, wenn einer von uns beiden mittendrin gesagt hat, ach nee, jetzt doch nicht.
Ja, weil es dann immer die großen Themen aufkamen. Ja.
Du findest mich wohl nicht mehr heiß.
Genau, oder ist das jetzt immer so? Ist das jetzt, geht unsere Liebe gerade weg?
Ja.
Ich glaube, die Liebe geht eher weg, wenn man es durchzieht und denkt, oh, jetzt schon wieder durchzuziehen, ich habe vielleicht keine Lust. Also eigentlich ist es eher kontraproduktiv, wenn man nicht auch mal abbricht.
Ja. Wenn ein Busfahrer aber sagt, ich ändere jetzt mal spontan die Route, ist das vielleicht eher eine schlechte Idee.
Naja, wenn er die Route spontan ändert, weil da ein Stau ist, ist es vielleicht eine gute Idee.
Das wiederum, stell dir doch das mal vor. Da ist ein Stau und der würde sagen, jetzt fahre ich mal woanders lang, weil ich kann die Leute schneller woanders hinbringen. Das wäre doch cool.
Also das gibt's aber, glaube ich,
im Dorf ist das vielleicht auch möglich.
Yeah, und in anderen Ländern manchmal auch, Peter. Ja. Also ich glaube, das ist so.
Aber in Deutschland, der würde gefeuert werden.
Ja, oder die. Natürlich wird er gefeuert werden, oder? Ja.
Kommt gerade drauf an in Berlin, wo man händeringend nach Busfahrerinnen und Busfahrern sucht. Vielleicht wird da mehr durchgewunken als vielleicht noch vor 10 Jahren. Tendiere dazu.
Rote Ampeln durch.
Ja, ja. Ja, aber es waren auch nur 2 rote Ampeln.
Nein, aber es ist, Also wir sind, also ich glaube, was uns Deutschen wirklich nicht so aufs T-Shirt geschrieben wird, ist spontan, ne? Also Spontanität.
Und früher war das ja auch noch mit so einem Qualitätssiegel versehen, wo man wusste, okay, die Deutschen, die sind nicht spontan, aber es funktioniert alles nach Plan. Jetzt, das haben wir ja auch so wunderbar gesehen, also die New York Times, der Verriss, vergessen Sie alles, was Sie über deutsche Effizienz geglaubt haben zu wissen, wo dann so ein Verriss der Deutschen Bahn ja auch durchgezogen wurde. Irgendwie sind wir weder spontan, aber es klappt irgendwie auch nicht mehr
viel. Weil wir es jetzt wirklich übertrieben haben, ne? Also wir haben es wirklich übertrieben mit unserem Regelwerk. Das ist so kompliziert geworden, dass es eigentlich schon, also eigentlich getraut sich, also sie sind alle in so einer Starre, das ist halt das Ding, ne? Zu wenig Spontanität bringt Starre im Leben.
Oder?
Also, natürlich, weil man einfach auch fast einschläft. Also man macht dann halt, das ist so ein bisschen so wie mit dieser Routine am Tag, mit dieser Struktur. Zu viel Struktur ist einfach auch Kacke. Und deswegen ist es gut, also, wie gesagt, wir haben es ja hier im Theater. Das ist halt, Theater ist natürlich eine Maschinerie und ich verstehe das auch immer mehr, dass alle Gewerke abgeholt werden müssen. Mhm. Gewerke heißt also Licht, Ton, Regie und wie auch immer, vor und hinter der Bühne und das ist echt ein Riesending. Aber
darf ich dir mal ins Wort fallen, weil du jetzt gerade stotterst? So, jetzt falle ich dir mal ins Wort, weil das, was du aufbringst, ist total super. Ulf hat es aber neulich dann mal so ganz toll gesagt, weil der hatten wir wieder so eine schlaflose Nacht oder Tag. Die Nächte verbringen wir ja nicht mehr zusammen, aber die Tage. Mhm. Wir hatten wieder so einen schlaflosen Tag, sozusagen, weil wir so eine Angst haben hier vor dem ganzen, der finanziellen Belastung, ne? Und dann, aber dann hat Ulf einmal gesagt, aber letztendlich ist es doch auch nur so, als würden wir jetzt auf einer nicht enden wollenden Tournee sein und jeden Tag die Stadt wechseln. Mhm. Wenn Ulf damit aber recht hat, dann impliziert das aber trotzdem, dass wir dann aber auch spontan sein dürfen. Bei Rosenscholz ging es doch auch. Und das sage ich mir jetzt die ganze Zeit. Das war eigentlich sowohl von der Menschen, also wir waren ja auch bei unseren letzten 4 Tourneen auch immer jeweils über 100 Leute, die mitgereist sind und so. Und dann haben wir auch gesagt, so, jetzt spielen wir aber mal eine andere Zugabe. Und da musste man auch nicht 25.000 Petitionen schreiben, sondern hat es einfach gemacht. Man hat beim Soundcheck sich zusammengesetzt und gesagt, heute Abend machen wir das mal anders. Und ich verstehe nicht, warum wir nicht dahin kommen, dass wir das jetzt auch wieder machen können. Und hier musst du einen Antrag schreiben, damit dann 6 Wochen vorher dann alle da sind. Und ich glaube, da landen wir dann aber in einer Kultur, die wir so nicht wollen, weil wenn wir irgendwann keine Zuschauer haben, die kommen, dann kann man auch das Theater nicht machen.
Ich glaube, das ist ein Synonym für Deutschland oder für unsere Zeit. Ja. Starre.
Ja, und vor allen Dingen glaube ich, also Erfolg gibt immer recht. Und jetzt war Deutschland sehr erfolgreich. Und dann hat sich immer so eine Kultur eingeschlichen, das haben wir schon immer so gemacht.
Ja.
Und ich glaube, daraus hat sich diese Starrheit auch entwickelt. Dieses völlig unflexibel sein im Denken, weil Erfolg gibt recht und das haben wir schon immer so gemacht. Und dann gewöhnt man sich daran, man wird faul, man hält an Prinzipien fest, die vielleicht gar keinen Sinn mehr ergeben. Und das liegt dann aber auch in der Natur des Menschen, Starrsinn da vielleicht beizubehalten. Also ich glaube, das ist so ein deutsches Ding. Aber da müssen wir unbedingt raus, weil die letzten Jahre liefen nicht mehr gut. Und ich schon tausendmal erwähnt, auch bei meiner Frau, wie ich das da mitbekomme, die arbeitet ja in der Behörde als Staatsanwältin, hör mir auf. Das kann man sich nicht vorstellen,
wie
wenig Dinge da in Bewegung kommen. Und das ist, glaube ich, nochmal ganz anders als bei euch. Mhm. Aber man hat das Gefühl, das ist so verkrustet, das kriegt man auch nicht mehr hin. Das müsste man einmal komplett zerschlagen und dann wieder neu aufbauen, aber geht halt nicht.
Ja, weißt du was, es ist halt...
Aber warum geht es denn eigentlich
nicht? Es ist die Angst vor was Neuem, glaube ich. Nee,
warte mal, aber jetzt lass es doch mal philosophisch. Warum geht es denn eigentlich nicht?
Weil diese ganzen Boomer dann noch oben sitzen, die jetzt noch 3 Jahre zur Pension haben oder lass es 5 sein und die sagen, auf gar keinen Fall wird jetzt hier noch was geändert, solange ich noch nicht in der Pension bin und der letzte Kraftakt. Und das hat dann eben, selbst im Kleinen, als ich mal beim Bayerischen Rundfunk gearbeitet habe, da sitzen dann so viele Menschen da oben, die alle ihre Daseinsberechtigung wollen und Angst haben, die zu verlieren. Ist ja auch irgendwie menschlich, kann man ja auch verstehen. Aber solange das so ist, so verkrustet und die noch auf ihren Posten sitzen, wird sich da nichts ändern. Das ist Kursanalyse.
Aber sollten wir nicht daran arbeiten, dass wir alle mit diesem, also mein Lieblingssatz hier im Theater ist immer, geht nicht, gibt's nicht. ja, und damit treibe ich gerade allen Wahnsinn, weil ich in jeder Konferenz den sage, geht nicht, gibt's nicht. Also nur weil etwas jetzt die letzten 10 Jahre so war, heißt ja nicht, dass die nächsten 10 Jahre auch wieder so ist. Und ich glaube, da gab's ja nur, also vor Gericht, deine Frau weiß das viel besser, es gibt so viele Fälle, die du auch wegen Nichtigkeit einfach einstellen könntest. Und dann wäre der Schreibtisch gleich viel, viel leerer. Und das muss halt jemand entscheiden und das kann kein Richter entscheiden, das muss eins drüber, das muss die Politik entscheiden. Ja, ja. Und die macht es aber nicht. Und das ist ja was so traurig ist. Ja,
weil die Politik halt Angst hat, dass sie irgendwie polarisiert und dann nicht nochmal gewählt wird.
Genau.
Und das ist halt irgendwie, es ist, weißt du was, es ist halt, ich bin ein riesen Demokratieverfechter, also um Gottes Willen, aber die Demokratie hat natürlich auch ganz viele Fallen. Das, also die Demokratie hat, es ist ja auch irgendwie oft ein Thema, ist Demokratie überhaupt gut, ne? Ja. Also natürlich, ich bin
die beste Form, aber ja.
Also ist aber diese Diskussion, also dass da halt eben so viele Leute mit dem diskutieren, dass so ein Kompromiss entsteht. Kompromisse sind halt eben oft auch manchmal Kacke, ne? Aber die Macht an eine Institution zu hängen, ist ganz gefährlich. Also es ist halt, also es ist halt, wir müssen, ich glaube, weißt du, was es ist? Spontanität ist anstrengend.
Ja, absolut. Ist, glaub ich, das Ding. Und zwei Gedanken.
Monotonie ist langweilig.
Monotonie ist langweilig, aber lange, also, das Ding ist ja, es ist Lethargie. Ich glaube, wir sind in einer Lethargie und wir geben auf, weil wir sagen, es bringt doch eh nichts. Dieser Satz, es bringt doch eh nichts, ist halt total kontra.
Zwei Gedanken dazu. Er war ja auch mal hier, Matthias Mirsch von der SPD. Und da haben wir das mal kurz so gestriffen. Und daran glaube ich auch ganz arg. Ich glaube, in der Politik, in Parteien, in diesen alten, ehrenwerten Parteien, kommt man aktuell gar nicht weiter, wenn man wirklich einen Veränderungsgedanken in sich trägt. Dann stößt man immer an und dann kommt man gar nicht hoch. Man muss irgendwie da mitschwimmen in diesem System, also SPD und you name it. Aber in anderen Ländern sieht man das, dass ja ganz neue Parteien, Frankreich zum Beispiel, ich meine, bevor Macron mit seiner Partei nicht an der Macht war, gab es die überhaupt noch nicht. Also ich glaube, da gibt es gerade die Chance, auch die Volt-Partei bei den Jungen, dass sich da vielleicht was tut, wenn sich Parteien gerade neu aufbauen. Hast du vielleicht noch die Chance, was zu verändern? Und ich habe, weil es auch ein Lieblingsthema von Peter ist, ich habe diese 4-teilige Doku in der ARD von Merkel gesehen. Und als die 2005 angetreten ist, da hatte die noch richtig vor, was zu verändern.
Nee, also, auf der Partei, ich habe die Doku noch nicht gesehen, aber das war doch der Parteitag in Leipzig, wo sie ihr Programm vorgestellt hat für die CDU. Nichts davon hat sie gesagt.
Genau. Das kam davon. Auch über. Die hat ja richtig.
Ich meine, das war auch scheiße, das Programm.
Genau. Der Inhalt war weggestellt. So, aber trotzdem, wirtschaftlich lag das Land auch gerade brach und sie hatte vor, dass sie was verändert, bis sie dann gemerkt hat, okay, es ist überhaupt kein Wunschgedanke nach Veränderung da. Und dann war sie die Kanzlerin mit, was sagen die Umfragen, danach machen wir es. Also ich will damit sagen, es ist wirklich so schwer in Deutschland was zu verändern, weil der Wille gar nicht da ist. Man hat immer Angst vor dem Unbekannten, vor dem, man hat es ja schon immer so gemacht, dass ich glaube, den Status quo, den würde man gerne halten. Also ich glaube, Deutschland
Entschuldigung.
Nee, bitte.
Gut, jetzt hatte sie ja viel Anerkennung sich auch verdient. Also ich habe sie nie gewählt und bin auch kein Fan von ihr. Deshalb muss ich aufpassen, dass ich nicht den Faden verliere. Ich glaube nur, unser Thema ist ja Spontanität und ich glaube, wir müssen trotzdem, also ich glaube, dieses größer, größer, größer Ding, jetzt weiß ich, worauf ich hin will. Also ich bin leidenschaftlicher Europäer. Ich finde die Idee von Europa super. Ja,
wird immer wichtiger.
Ganz,
ne?
Ganz klar. Ja. Aber ich glaube trotzdem, die meisten Entscheidungen, die jetzt dich, Ulf, mich, uns alle hier betreffen, werden trotzdem im Kleinen gemacht. Und das ist das Blöde. Warum muss ich, wenn ich hier in diesem Theater was ändern will, warum muss ich dann in Stuttgart anrufen, weil die Zuständige dafür in Stuttgart sitzt? Das ist nicht gut. Und dann überlege ich mir immer, eine wunderbare Frau, um Gottes Willen, ne? Aber ich überlege mir immer, genauso funktioniert aber auch Europa. Und das ist manchmal falsch. Ich glaube, wenn wir was Gutes hier wollen für den Bezirk, für Charlottenburg, zum Beispiel.
Muss oder es hier getroffen werden.
Muss das auch hier getroffen werden. Und das ist, glaube ich, völlig falsch, dass wir dieses größer, 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 ich weiß nicht, ob ich das, und ich glaube, das kommt langsam auch bei den Leuten an, und ich glaube, das wird auch mehr und mehr, müssen sich, das, was ich gerade sage, das traut sich im Moment kein SPD-Politiker auch nur laut auszusprechen, weil das diese ganzen Strukturen ins Wackeln bringen würde. Und trotzdem ist es so, wir scheitern gerade an diesem zu groß, zu groß, zu groß.
Ich finde das total gut, was du sagst, weil, kann ich kurz, weil das ist nämlich auch immer dieser neue aufkommende Nationalismus in vielen Ländern, ne?
Ja.
Würde dadurch wahrscheinlich auch ein bisschen geringer werden,
wenn natürlich.
Die sich selber, wenn die selber halt, wenn Katalonien halt selber halt mehr Entscheidungskraft über bestimmte Sachen hätte und sowas, dann würden die wahrscheinlich auch nicht,
ist doch gar nicht schlimm, nur an Madrid. Ist, was Madrid teilweise
natürlich
gemacht
ist
hat. Das wird hier völlig verzerrt wiedergespiegelt.
Absolut.
Aber,
ja. Und also richtig. Und so wird natürlich ein Nationalismus und dadurch, weil Nationalismus schwimmt ja immer gerne mit Populismus zusammen, ne?
Ja.
Und deswegen ist das eigentlich total dämlich. Also wenn man darüber redet, wie kriegt man den Populismus weg? Eigentlich nur so, indem man auch wirklich wieder lokaler arbeitet.
Und den Menschen Verantwortung gibt. Wenn wir hier im Theater jemanden haben und der aber gar nichts entscheiden darf, weil man ihm nicht den Rücken genug stärkt, um es mal positiv zu sagen, ist doch ganz klar, dass man dann auch nicht so gerne vielleicht zur Arbeit geht. Das ist jetzt nur ein weitergeholtes Beispiel. Ich könnte mir vorstellen, dass das so sein könnte. Und also du musst den Menschen auch was zutrauen und ich glaube, eine Verantwortung geben. Und ich glaube, das geht hier gerade schief. Und so ist es dann natürlich so. Warum ist es jetzt so, dass jetzt hier, das ist ein super Beispiel mit dem, wir hatten noch ein Interview in diesem, wie hieß das, Kudamm Carré, Radio RTL, das war genau diese Zeit.
Kurz vor Corona, bevor es geschlossen wurde alles.
Und der so ganz euphorisch durfte mir dieses Interview geben zu Kudamm 56, da kam Corona. Und ihm noch gesagt, ja, in 2 Jahren steht hier das neue Gebäude.
Ja,
jetzt dauert es 8 Jahre oder so. Sind doch jetzt die super Bauarbeiter und Bauarbeiterinnen, die das Gebäude aufbauen, die sind ja nicht alle blöd geworden mit der Zeit. Also an denen liegt das bestimmt nicht, dass das nicht fertig wird.
Ich glaube, also das ist super wichtig, dass du das so dezidiert erzählt hast, weil ich glaube, diese vielleicht auch Demokratieverdrossenheit, was man jetzt auch an der Ampel sieht, dass sich alle Parteien gegenseitig blockieren. Das sehen ja nicht nur wir, sondern das sehen ja auch Leute, die das so nervt, und dann ist der Gedanke, oh Mann, wenn es einer nur machen würde, ne, wenn einer da durchregieren würde. Ich glaube, also wir denken da anders, aber der Ursprung des Gedankes ist auch schnell wieder bei.
Ich verstehe den Gedanken.
Ein starker Führer, der dann mal kurz Tacheles redet, das wäre es aber auch. Also ich glaube, das ist in vielerlei Hinsicht super gefährlich, was gerade passiert, dass man das Gefühl hat, alle blockieren sich nur gegenseitig und Demokratie ist gerade richtig schwach. Das ist aber Demokratie, es gibt, ich weiß nicht, ob das Churchill gesagt hat, aber der meinte, Demokratie nervt mich, aber ich kenne keine bessere Regierung. Ne?
Ganz ehrlich, ich finde das auch ein super Satz. Also mich nervt sie auch total, weil ich auch gerade, ich habe auch, dass ich denke, natürlich, es ist, weißt du, wenn es irgendwie, das ist ja wie das Bild, also 4 Leute gehen in unterschiedliche Richtungen, wo soll denn die Masse hinfolgen? Naja. Und es ist halt eben so, dann kommt ein starker Führer und sagt, ich hab's. Und
ja,
dann, das haben wir ja schon mal alles durch.
Trump wäre das beste Beispiel, ne? Warum sehen sich so viele nach so einem Typen, der einfach Macht? Ich meine, der hat ja auch fest angekündigt, dass wenn er an die Macht kommt, wird er erst bei den Regierungsapparat austauschen und von neu wieder aufbauen. Und
auch schon mal an der Macht. Und also.
Aber ich glaube, sorry, dass ich da reingrätsche, aber ich glaube, dass der am meisten selbst davon überrascht wird, dass er da gewählt wurde. Und jetzt hat er aber einen richtigen Plan und war ein Team hinter ihm, der schon Bücher geschrieben hat, was man machen sollte.
Oh Gott, ja.
Glaubst du nicht?
Also, aber ich das glaube, ja, ich habe das, was du gelesen hast, auch gelesen. Ja. Nichts davon glaube ich, nein. Das ist schon wieder so ein typischer Artikel von Journalisten, der mal wieder was schreiben musste. Ja, es ist ganz klar, das ist ja auch, vielleicht wollen wir es trotzdem eine Nummer kleiner machen wieder, also in die Realität, dass, weil ich finde es immer auch, das war bestimmt übrigens auch ein Artikel, den du auch gelesen hast. Also wenn wir Europäer den Amerikanern immer erklären, wie sie ihr Land zu regieren haben, ist ja auch irgendwie ein bisschen langweilig. Jetzt auch. Lass uns doch mal bei uns bleiben. Und dass wir dann manchmal sehen, okay, warum läuft es denn bei uns so schief? Ich weiß zum Beispiel jetzt immer, also zum Thema Spontanität, wenn wir hier irgendwie eine Schublade woanders hinstellen wollen, müssen wir 3 Stellen fragen, weil dieses Haus denkmalgeschützt ist. So, und dann kriegt man diese Info und dann sagt man, ja, das wird schon stimmen. Und ich glaube, wir müssen halt uns angewöhnen, wieder zu denken. Und ist das halt wirklich so? Und wenn es denn so ist, was können wir denn dafür tun, dass es vielleicht dann wieder ein bisschen anders mal ist? Und warum, also das Gebäude bricht doch bestimmt nicht zusammen und auch kein Brandschutz, wenn ich jetzt irgendwas mal ein bisschen nach links verrücke und so.
Das ist ja auch irgendwie diese Regeln, ne? Das ist ja wirklich so, ist ja mal sehr relativ, ne? Du bist in einem anderen Land und da gibt's ganz andere Regeln. Also jetzt gerade Theater irgendwie in London sind die Gänge zur Toilette, die sind so eng, das ist wirklich Wahnsinn. Das ist wirklich wie in so einem Kellergewölbe alles. Die sind halt anders gebaut und hier haben wir einen riesen Gänge und hier darf man kein drittes Banner reinmachen wegen Feuer, also wegen Brandschutz und Fluchtwegen. Das Ding ist ja immer Fluchtwege, und das ist ja auch immer relativ. Dann bist du in irgendeinem Konzert, in irgendeiner Arena und denkst, okay, hier komme ich nicht mehr raus.
Und dann waren wir doch hier zusammen bei Treu.
Ja.
Bei diesem Konzert, ne?
Ja.
Und dann dachtest du, okay.
Wenn
hier was passieren würde, dann wäre wirklich Land unter. Und dann bist du in dieser neu gebauten Halle, bei der Juba Arena, wie heißt die denn?
Uber Eats.
Nee, aber nee, die kleine davon.
Uber Eats.
Nee, Verdi.
Nee, die heißt mittlerweile Uber Eats Arena. Und die große ist Uber Arena und die Verdi Musical ist mittlerweile Uber Eats Arena.
Okay.
Siehst du?
Wie auch immer, ja. Alt werden ist schön, kriegt man Sachen nicht mehr mit. Uber Eats Arena zum Beispiel. Oh, da müsst ihr euch mal. Wie ist dieses Sicherheitskonzept da durchgekommen?
Und
die also ich war da bei 2 Konzerten. Ja. Wenn da was brennen würde, da ist aber nichts, ne? Und da denke ich, ist hier unser kleines Theater.
Ja.
Aber hier rennst du gegen jede Wand?
Ja, wirklich, das ist Wahnsinn. Und dann und es ist so lustig, ist aber auch immer, wenn man dann einzeln, und das ist immer das Interesse, ist auch wie mit Politikern.
Ja.
Wenn man ein One-to-One-Gespräch hat, ist es immer so, also ich verstehe dich total.
Ja.
Ich sehe das auch so. Und das hörst du eigentlich an jeder Ecke.
Ja.
Ich verstehe das. Ich finde das auch nervend, aber und ganz ehrlich, das kann nicht mehr so weitergehen. Das kann nicht mehr so weitergehen.
Aber glaubst du,
und dann müssen wir alle irgendwie nerven wir und das auch nicht nur die Jugend. Das ist so gemein. Das müssen wir jetzt auch machen.
Und das ist ja auch eine interessante Frage. Glaubst du, dass sie das wirklich dann verstehen und genauso sehen?
Wer?
Zum Beispiel Matthias Mesch, der ja da war, der bei uns bei jedem Punkt, den wir irgendwie angekreidet haben, sagt man das so deutsch? Ja. Hat er uns ja irgendwie recht gegeben. Und da dachte ich, ja, aber also entweder sagst du das jetzt, weil du uns das Gefühl geben willst, wir fühlen uns verstanden, die Politik holt uns ab. Oder du denkst wirklich da, oder du glaubst uns wirklich, und es ist kein rhetorischer Trick, dann finde ich es aber noch schlimmer, weil dann bist du ja eigentlich im Machtzentrum und selbst wenn dann die Machtpolitiker so denken wie wir und nichts verändern können, ja, wer kann denn dann was verändern? Also, weißt du, das ist beide so schlecht.
Ja, darauf werden wir keine Antwort geben. Ja. Also, ich meine, es ist jetzt auch, wäre auch gemein, ne? Also, dazu kenne ich ihn auch zu wenig und
ich. Nein, ich finde, er hat das super erklärt und ich habe es ihm schon geglaubt. Mhm. Also, warum sollte er das auch? Also, ich habe ihm das schon geglaubt und du kannst ja, zum Glück kannst ja im Bundestag über jeden, wie er gewotet hat bei diesen öffentlichen Abstimmungen, also nicht den, es gibt ja so geheime und aber diese wichtigen, was weiß ich, du kannst genau gucken, welcher CSU-Politiker hat wie gewotet bei diesen Abtreibungssachen, bei den Queerrechten und was weiß ich nicht. Frau Merkel war immer dagegen im Übrigen.
Gegen die Ehe, gegen die Verpartnerung.
Hat er auch öffentlich gesagt.
Ja, und
obwohl sie schwule Freunde hat, ne?
Genau, und also insofern. Ja, da ist dann wieder halt das, was du meinst, Demokratie ist halt eine Schnecke.
Genau. Also bitte nicht falsch verstehen, ich fand den super. Ich bin ein toller Typ.
Das gebe ich dir recht. Ich bin ja auch immer oft begeistert dann, wenn ich
Ich dachte mir eben nur, okay, du bist stellvertretender Fraktionsleiter der SPD, also die Partei, die den Kanzler stellt im Bundestag. Und wenn du alles siehst und das auch ändern willst, aber das nicht kannst, okay, aber dann sind wir wieder bei Spontanität. Wie sollen wir denn dann wann aus dem Karren ziehen, Demokratie, wenn die Entscheidungsträger das schon in die Richtung wollen, aber selbst wenn die Entscheidungsträger es wollen, nicht geht, ja, wie denn dann? Weil, wisst ihr, da drehen wir uns ja total im Kreis. Das macht so ein Gefühl der Ohnmacht in mir aus.
Wie ist denn das eigentlich so? Ich ganz ungebildete Frage mit diesen Volksentscheiden. In der Schweiz gibt es doch immer so viele Volksentscheide.
Ja, die haben aber eine direkte Demokratie.
Das haben wir ja nicht. Er hat ja auch Vor- und Nachteile. Also das,
ja, ja,
ich kann es immer ganz einfach erklären,
ohne
dass ich selber ein Experte bin. Du kannst jetzt, was ich, jetzt leben wir hier und dann kommt irgendein Mensch und der bringt 20 Kinder hintereinander um und dann genau in der Woche startest du so eine Kampagne, bist du für oder gegen die Todesstrafe und dann auf einmal hast du mehr als 50% der Leute, die wieder für die Todesstrafe Also das hat echt, es ist auch was sehr Gefährliches eigentlich. Ne?
Vor allem, wer stimmt ab und wer enthält sich und wer geht gar nicht zur Abstimmung.
Aber zu diesem anderen Thema Demokratie und so, ist es halt trotzdem so, dass die CDU doch sehr bekannt dafür ist, dann bei den Altenheimen am Wahltag die Leute mit dem Bus abzuholen und zur Wahl zu karren. Und das ist so, also wir dürfen halt nicht vergessen, dass wir auch eine hohe Anzahl an Leuten haben, die gar nicht zur Wahl gehen. Mhm. Und warum gehen sie nicht zur Wahl? Weil die sich halt nicht abgeholt fühlen, auch von diesen ganzen Angeboten.
Ja, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, letztens beim Essen. Das ist also, ich bin jetzt erst 29, aber jetzt habe ich mittlerweile irgendwie alle demokratischen Parteien durch, weißt du, und denke mir so, was wäre ich denn jetzt auf einmal? Also es gibt natürlich klare Linien, die man sich so setzt, die man auf keinen Fall überschreitet, was die Wahl angeht.
Aber Es ist nicht so, dass man irgendwie großartig denkt, dass man jetzt was bewirkt. Ne? Das ist schon Wahnsinn. Aber jetzt sind wir weit weg von
Spontanität. Thema Spontanität.
Aber Spontanität. Wollen wir mal schon, ganz, ich weiß, also ich na, absolut.
Palme, ne?
Nein, Palme, aber ich würde trotzdem mal ganz kurz so uns fragen in so einer Spanne zwischen 1 und 10, wie spontan bist du?
Das ist eine super Frage, weil ich glaube, dass man ja Spontanität ein gewissen Stück weit auch lernen kann. Mhm. Also ich habe letztens auf einer Bühne moderiert und dann bekomme ich aufs Ohr gesagt, Künstler noch nicht fertig, überbrücke 4 Minuten. Das sind lange 4 Minuten. Also, aber es gibt ja irgendwie Techniken, wie man das dann überbrückt und irgendwie haben wir so eine Storys im Hintergrund. Mhm. Es ist, glaube ich, qua Beruf würde ich sagen, dass ich mindestens eine 7,5 bin.
Beruflich.
Was Spontanität angeht.
Aber ich würde das ja bei mir, ich finde das super, was du gesagt hast. Beruflich bin ich eine 9.
Ja.
Privat bin ich, glaube ich, nur eine 5.
Ich bin jetzt so spontan, dass ich zum ersten Mal in dem Podcast mal kurz aufs Klo gehe und ihr redet weiter.
Aber ich glaube, so lange haben wir gar nicht.
Winkt mit der Palme nicht verstanden, aber ich muss echt mal aufs Klo. Ist das jetzt spontan genug?
Ich finde das vollkommen in Ordnung. Wollen wir spontan weiterreden? Weißt du, dass man da.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Nein, aber dass man. Nee, weißt du, dass ich glaube, privat. Ist es bei mir wirklich so, dass ich früher spontaner war? Mhm. Also das ist ja so ein bisschen, also ich sage jetzt mal einfach, es klingelt jemand irgendwie 23 Uhr bei mir abends. Ich sitze schon irgendwie, ich habe jetzt keinen Schlafanzug, aber so in den Klamotten, in denen ich schlafe und sowas und mache mich gerade fertig. Und ey, hast du noch mal Lust? Wir sitzen hier unten und trinken noch einen. Komm doch mit runter. Und früher wäre das gar keine Frage gewesen. Und jetzt sage ich so, oh nee, ich bin jetzt eigentlich auch schon bettfertig. Nee, jetzt nicht mehr. Also das ist so, leider muss ich sagen, da ist weg. Und beruflich ist bei mir durch die Erfahrung, dass man halt schneller, spontan funktioniert und halt auch keine Angst hat, wenn man jetzt mal nicht erprobt, dass alles super geprobt hat und sowas und da spontan ist reagiert, das kann ich. Also das habe ich auch gelernt.
Jetzt weiß ich, was du meinst. Also absolut. Also ich glaube auch, dass ich beruflich ziemlich spontan bin. Aber ich komme aus einem wahnsinnig spießigen Elternhaus. Und das war genau das Gegenteil von dir, was so die Entwicklung angeht. Früher nach 23 Uhr auf gar keinen Fall. Aber dann habe ich durch menschliche Begegnungen und so gelernt, dass die besten Geschichten eigentlich spontan passieren.
Absolut.
Wo man sich nichts vornimmt und wo man am Anfang am Freitagabend noch irgendwie 8:45 schaut und denkt, boah, ich will jetzt ins Bett. Mhm. Und wenn dann jemand klingelt, dann kannst du aber davon ausgehen, dass der Abend am besten wird, weil man sich nichts mehr vorstellt.
Absolut.
So.
Ja. Und das ist auch eine Erfahrung, die man sammelt und die man sich eigentlich immer so, und trotzdem ist es so, dass ich mir manchmal mehr Spontanität auf dem privaten Gebiet wünschen würde. Also ich bin da wirklich nur Mittelmaß leider. Also ich glaube ich.
Ja, also ich habe mich wirklich, weil ich da eben aus so einem Haushalt komme, wo Spontanität so klein geschrieben wird, dass es eben kaum lesbar war in meiner Jugend, versuche ich immer, das mir so aufzuzwingen, und weil ich ja durch meine Rationalität merke, okay, wie cool das dann wird, und ich versuche immer spontaner zu werden. Mhm. Also, aber es geht halt auch gerade, weil ich teilweise dann auch nicht viel Schlaf brauche und am nächsten Tag dann immer noch performen kann. So. Vielleicht wird das aber, wenn ich dann, keine Ahnung, Familienvater irgendwann bin, und dann auch immer weniger. Also es kann ja auch gut sein.
Peter?
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie spontan?
Wie spontan, mach mal beruflich und privat, mach das jetzt das mal auseinander, weil ich finde, das sind unterschiedliche Sachen.
Ne, ich war eben ewig lange auf dem Klo und hatte Zeit zu überlegen, was ich antworte. Also bei mir ist so, dass ich immer Angst vor Leuten habe, die sagen, I'm easy. Also ich bin unkompliziert und so. Ja. Das stößt mich geradezu ab. Wenn mir jemand sagt, er ist entspannt, weiß ich, das ist genau die Person, die nicht entspannt ist. So, also das habe ich inzwischen gelernt. Deswegen weiß ich es nicht, also wo ich mich da einordnen kann. Ich glaube, ich bin auch oft total man merkt ja selber immer als Letzter, wo man eben nicht spontan ist, wo man nicht flexibel ist und wo man eingefahren ist und so. Und ich bin bestimmt genauso eingefahren und eingerostet wie viele Leute, die ich auch kritisiere. Und dann wünsche ich mir immer, dass mir das auch jemand sagt, da bist du aber schon wieder eingefahren oder so. Beruflich bin ich halt so, ihr habt ja eben bei der Folge davor gemerkt, also ich bringe alles sofort zum Einstürzen. Also das ist, glaube ich, fast meine größte Qualität.
Ja.
Wir waren mal in so einer Fernsehsendung damals zur Hochzeit von dem AIDS-Zeug. AIDS-Zeug, ne? Also als AIDS wirklich so ganz schlimm war, da gab es immer so eine Sendung von der AIDS-Stiftung. War es die AIDS-Stiftung?
Das war wirklich. Ich habe keine Ahnung, ob es von der AIDS-Stiftung war, aber es war die Moderation Eva Herrmann.
Eva Herrmann.
Schon lange her.
Eva Herrmann hat moderiert.
98.
Ja, wir wurden so eingeladen. Naja, der Quotenschwule halt, ne? Ja. Der Quotenschwule. Mhm. Bisschen Popstar mit Anna und auf einmal, Ulf, können wir bitte jetzt keine Künstlernamen nennen?
Nee.
Danke. Auf einmal, ich würde auch so gerne die Künstlernamen nennen, aber das mache ich jetzt so nicht, weil das gehört zu unserem Ethos, ja, dass wir versuchen halt gut, nicht schlecht zu reden, aber auf einmal haben alle darüber geredet, na, der beste Schutz ist ja einfach monogam zu leben und gar kein Sex, also kein Sex oder Ehe und monogam zu leben. Mhm.
Oder halt eben, also mir geht's ja vor allem um die armen Kinder oder um die armen Menschen in Afrika, aber einfach mal das Thema schwul und AIDS ausgeklammert.
Ja. So, also und dann haben wir halt, also eigentlich ziemlich diese Sendung, ich muss jetzt gar nicht erzählen, warum, aber es war halt es war halt spontan und dann habe ich halt in irgendeiner Form diese Sendung gesprengt. Das muss ich jetzt nicht erzählen, sonst kommt es so selbstbeweihräucherungsmäßig. Das meinte ich gar nicht, aber das war halt spontan
Na, das ist eine Qualität von dir. Weißt du was? Darf ich dich mal kurz spiegeln, weil du dich jetzt, das ist nicht so wie so als ich bin so toll. Du bist beruflich wahnsinnig spontan.
Genau.